So, dann starten wir jetzt mit dem öffentlichen Teil unserer 52. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Und es geht weiter mit Top Nummer 5, Risk Mitigation Accounting. Reiht sich im Prinzip ein in die Befassung über die letzten Monate, nicht in jeder Sitzung, aber in mehreren Sitzungen ja schon auf dem Weg zu einer Stellungnahme. Über das Zeitfenster können wir gleich nochmal dann auch ein bisschen sprechen. Wir haben zwar eine verlängerte Kommentierungsfrist, aber trotzdem ist Timing natürlich noch mal wichtig. Zwischen unserer letzten Sitzung und heute hat die Idee Teil 2 stattgefunden, also der Teil der öffentlichen Diskussion des Outreaches, den wir wirklich zur Kommentierung und Stellungnahme der Beteiligten auch nutzen wollten im Vergleich zu der FFA-Session, die wir irgendwie im März gemacht haben. Jan und ich unter anderem haben das Danke mit aufgenommen. Wir sind auch in den Unterlagen natürlich auch ein Stück weit versucht, schon mal zu verarbeiten für uns. Und ja, alles weiter jetzt aus dem weiteren Fahrplan, den zur Stellung haben, kann man vielleicht direkt dann nochmal selber erläutern. Insofern übergebe ich jetzt an dich.
Gut. Ja, ich würde auch mal mit dem Punkt beginnen und mal nochmal kurz den zeitlichen Rahmen abstecken oder erläutern. Wir wollen oder müssen, wenn man so will, heute uns zum vorletzten Mal mit dem Thema beschäftigen. Denn auf unsere Anregung hattet ihr ja schon zugestimmt, dass wir die Verlängerung der Kommentierungsperiode nicht ausreizen, sondern einfach unsere Meinungsbildung abschließen. Also das wäre in der Runde heute dann auch wünschenswert. Dann können wir in der Juli-Sitzung über einen Stellungnahmeentwurf sprechen und den würden wir dann tatsächlich wunschgemäß bis Ende Juli auch finalisieren und abschicken. Wir hatten ja in der Mai-Sitzung schon über einige Aspekte, sogar einen größten Teil der, also Aspekte aus dem Entwurf und den Fragen gesprochen. Und das würde ich jetzt heute einfach fortsetzen. Ich würde es dann wieder so machen, dass ich zunächst mal die ganzen Erkenntnisse beider Arbeitsgruppen vorstelle und euch dann jeweils bitte um so ein Sounding, ob ihr euch dem anschließt oder ob jemand zumindest neue oder auch gegenteilige Gedanken hat. Und ich würde aber auch vorweg mal ganz kurz zusammenfassend berichten, was die zweite ÖD so ergeben hat, denn das ist ja jetzt mittlerweile 2 Wochen her. Man kann es wie folgt zusammenfassen. Wir haben in der ÖD eine relativ intensive Diskussion gehabt, allerdings wenig Beteiligung der eigentlichen Öffentlichkeit. Es waren faktisch wir, die ja einen Teil der Themen erklärt und auch vor allem der Meinung vorgestellt haben, aber auch unsere Kollegen der AFRAG und die Kollegen von EFRAG haben ihrerseits ja auch Meinungen vorgestellt und es gab praktisch eine lebhafte Diskussion unter uns mit Gastgebern, inklusive den beiden vom ISB. Ich würde insgesamt sagen, das Meinungsbild war recht deckungsgleich. Es gab jetzt keine Punkte, vor allem Kritikpunkte, die wir nicht selbst auch schon erkannt oder diskutiert haben. Es gab auch nichts, was irgendwie gegenteilig geäußert wurde, dass jemand ganz anderer Auffassung war. Und deswegen will ich das gar nicht alles nochmal ausführlich wiederholen. Aber was interessant ist, die beiden vom ISB inklusive Flo Esterer als ISB-Mitglied haben sich doch recht offen geäußert. Und zwar in zweierlei Hinsicht, nämlich, dass einige Unklarheiten oder vielleicht auch so Wünsche, wie man doch bestimmte Vorschläge verstehen sollte, damit sie wenigstens ein bisschen praxisnah sind, dass die doch durchaus auch so gedacht seien. Und das betrifft insbesondere einen Punkt, nämlich die Kritik an diesen Vorschlägen zu Underlying Portfolios, die unter anderem nur Transaktionen mit externen Geschäftspartnern abdecken. Und das Gleiche gilt auch für die sogenannten Designated Derivatives. Auch da sind ja laut ED nur extern geschlossene Derivate zulässig. Dass hier die Frage, wenn es Externalisierungsnachweise interner Transaktionen gibt, ob die nicht einbezogen werden dürfen. Und da gab es eine ziemlich klare mündliche Aussage, das sei möglich. Und zwar auch mit der Begründung, das ist ja auch so etabliert. Also das ist im Risikomanagement sowieso der Usus, da unterscheidet man ja nicht. Und es gibt ja auch bisher schon Möglichkeiten, wie man das für bilanzielle Abbildung so heranziehen kann. Und ich glaube, die Aussage haben sich alle notiert und auch mit Freuden oder zumindest mit Staunen aufgenommen. Was wiederum heißt, in der bisherigen Meinungsbildung, und die Punkte haben wir ja schon besprochen, habt ihr ja bestätigt, wir müssen aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass das nicht aus dem Wortlaut sicher nicht ergibt und dass man das halt klarstellen muss. Ja, soweit erstmal kurz mit meinen Worten, aber gerne auch ergänzen oder von mir aus notfalls korrigieren.
Ja, das ist schon, ich bin nur, ja, häufiger mal, das ist die Board-Member. Ich kann mir auch anderes schon, weil ich gesagt habe, ja, das funktioniert auch. Ja, klar. Das muss man nicht mehr anpassen. Das ist klar, dass es möglich ist. Das ist nicht möglich. Weil, kein Prüfer, kein Leser wird das später dann so im Internet lesen. Und ich finde, solange es nicht dort steht, ist es auch nicht. Also ich finde das immer sehr gefährlich.
Also ja. Das ist ja eine Beobachtung, die wir jetzt bei den ganzen Outreaches, wo Staff oder Boardmember waren. Das ist natürlich ein positives Zeichen, dass man hört und sagt, es gibt eine Möglichkeit. Das eine ist ja, es gibt ja gar nicht zwei Alternativen. Das eine ist, wir macht uns einen Vorschlag, wir können das durchaus aufgreifen, das war vielleicht so intensiv. Oder aber irgendwie Aussage steht auch schon so drin. So, ja. Das steht auch schon so drin, bin ich auch immer ein bisschen nervös. Ja. Weil wenn man das so reinlesen könnte, klar, vielleicht sagt man, okay, das habe ich bislang so nicht gelesen, aber ja, das kann man auch reinlesen, aber oft ist es tatsächlich so, wie gesagt, also ich weiß nicht, wo das stehen soll, ja. Und vielleicht kann man das auch aus alten Wortpapieren oder aus der Basis erkennen, aber ist oft teilweise auch nicht. Und ich glaube, da muss man tatsächlich konsequent sein und reinschreiben, wenn das so vernommen. Wenn auch gut, dann schreibt es aber bitte auch rein, dann ist es für alle klar, auch für den Forst. Aber ich meine, selbst wenn der Fußball sagt, ja, komm mal auszusehen, kommt dann irgendwann in den Forstanweg und sagt, steht so ein Standard.
Am liebsten dann im nächsten Spiel.
Und das Problem ist einfach, solche Veranstaltungen, also da kann ich ja keinen Bezug drauf nehmen, ist glaube ich nicht zwingend justiziabel.
Ja, die Wortpapiere sind auch keiner.
Da kann ich auch sehen, muss man Conclusion bringen. Da sagt das Wortpapier, die da wieder das andere, was Standard ist. Also von daher ist aber gut, ich meine, der positive Aspekt ist, man scheint sich ja bewegen zu wollen. Ja, Frage ist bloß, mittlerweile haben sie, glaube ich, eine relativ lange Liste an Anpassungen, die sie so machen wollen. Und auch wenn man wieder halt in die alte Frage will, das ist dann nie Exposure.
Aber wenn das dann nicht gefickt, wenn wir in, also ich sag mal jetzt, das, denke ich mal, im Sinne der Stellungnahme sowas ein Stück weit verarbeiten, indem wir uns auch jetzt auf die Idee dann noch erzählen und das, ich sag mal, zitieren, was da gesagt worden ist, und das aufgreifen und dann in dem Sinne sagen, okay, sind wir innerlich in der Ordnung, bestehen vielleicht Fragen und gewisse Zweifel, ob sich das so auch tatsächlich aus dem BD rausbieten ließe und sagen wir mal, machen da eine entsprechende Klarheit in der Wortwahl an. Ne? So, also das kann man ja schon deutlich. Ich meine, zweitens, deswegen ist das eine UG, glaube ich, das können wir an der Stelle schon mal nutzen. Und da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Fund, wo die dann auch werden wir von wegkommen. Ne? Also wenn die Aussage erstmal so im Raum steht und der dann auch nicht widersprochen wird, also müsst ja auch nicht wechseln. Wenn man jetzt tatsächlich dann doch nochmal zurückrudern wollte und sagen, nee, so war das auch nicht gemeint, erwarten, dass wir auch so eine Stellungnahme von links eine Reaktion bekämen. Ja, da müsste ja auch jemand reagieren und dem dann widersprechen oder eben im besten Fall ist das natürlich positiv bestätigt wird. Ja. Das ist vielleicht immer so eine Idee, das wäre vielleicht auch
gut. Gut, also soweit mal als kurze, knackige Zusammenfassung, was sich im Outreach noch ergeben hat. So, ansonsten würde ich, wie ich ja eben sagte, gerne jetzt auf die Themen beziehungsweise, nenn's mal Bausteine aus dem Exposure Draft zu sprechen kommen, die wir jetzt in dem Kreis noch nicht abschließend diskutiert haben. Und ich habe nur zur Veranschaulichung dieses Schaubild mal da an der Wand aufgezeigt. Das sind ja die einzelnen Elemente oder man kann buchstäblich sagen Bausteine. Und wir haben all das, was da so rot eingerahmt ist, praktisch bisher besprochen. So, also jetzt nur noch offen ist, dass wir uns mal konkret über die Vorschläge zu dem Bilanzposten namens Risk Mitigation Adjustment unterhalten, dessen Fortschreibung, was ja dann Auswirkungen auf die P&L hat. Dann kommt der Punkt Beendigung, also Discontinuation. Dann, was hier nicht drauf zu sehen ist, es gibt ein paar Angabevorschriften dazu, darüber sollten wir nochmal sprechen und dann die ganze Frage Effective Date, Übergang, Transition. Ich würde es natürlich wieder genauso machen wie in der vergangenen Sitzung. Ich fasse kurz die Erkenntnisse aus den Arbeitsgruppen zusammen und dann bitte ich euch einfach mal, dass ihr euch äußert, ob ihr euch dem anschließt oder inwieweit es vielleicht neue oder abweichende Meinungen gibt. Das Thema Risk Mitigation Adjustment ist dann zugleich auch Frage 6 im Entwurf. Gut, ich denke, ihr habt ja alle noch im Kopf. Also der Grund, die Grundidee ist, dass ein neuer Bilanzposten angesetzt werden darf, der Wertänderungen aus den externen Derivaten, die nach den üblichen Regeln einseitig oder zumindest erstmal nicht ganz adäquat in der P&L erfasst werden und damit Mismatches auslösen können, dass die in diesen Bilanzposten abgebildet werden. Und der Bilanzposten sich dann natürlich entsprechend fortschreibt und vor allem die dort aufgelaufenen Fair Value Änderungen dann sukzessive, aber eben schrittweise in die P&L wieder aufgelöst werden. So, der ISB selber sagt noch, naja, dieser Bilanzposten hat eigentlich nicht so richtig Asset-Liability-Charakter, sondern so ein bisschen hart an der Grenze des Framework, aber ich nenne es mal auf gut Deutsch, es ist eine Form des Rechnungsabgrenzungspostens und insofern so ein Accrual kann man ja irgendwie rechtfertigen, so ungefähr. Ja, also die Idee in der oder die Erkenntnis aus den beiden Arbeitsgruppen war, so prinzipiell ist das keine schlechte Idee als Bilanzierungslösung. Prinzipiell natürlich mit Einschränkungen und mit Einschränkungen insbesondere, dass wir bestimmtes Geschäft, wie es beispielsweise Versicherer haben, natürlich nicht ganz so trivial ist. Denn zum einen ist nicht nur das Versicherungsgeschäft sowieso schon ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, sondern dass eben auch dieser zusätzliche Bilanzposten, den es so nicht gab, quasi eine dieses Double Accounting, ich glaube, das haben wir in der allerersten Sitzung mal gehabt, dass also die Wertänderung, die aus den Derivaten in der Bilanz ja sowieso immer entstehen, also in der Bilanz, nicht nur in der P&L, denen stehen ja zum Beispiel auf der Asset-Seite auch Wertänderungen gegenüber, wenn sie die Fair Value OCI bewertet werden. Und wenn jetzt durch diesen Bilanzposten nochmal derselbe Effekt in der Bilanz kommt, dann ist das so wie ein doppeltes Gegenüberstellen. Das ist so kurz gesagt die Erklärung. Weshalb also das mit Einschränkungen zu befürworten wäre. So, dann gibt es einen zweiten Punkt und zwar ist nach den Vorschlägen des ISB ist natürlich dieser Posten des Risk Mitigation Adjustment zu bestimmten Zeitpunkten, die nicht näher definiert sind, auf, ich nenne es mal, Werthaltigkeit zu prüfen. Und zwar geht es darum, dass wenn der Posten, der Betrag dieses Postens sich nicht über die Laufzeit der Instrumente, die da in der Steuerung unterliegen und die den Posten rechtfertigen, sich abbauen würde, dann muss man den gegebenenfalls sofort partiell auflösen. Und diese Überprüfung, ob diese, ich nenne es Werthaltigkeit, hat tatsächlich so ein bisschen Impairment-Charakter, die scheint nicht so ganz klar, insbesondere weil die Anhaltspunkte, da wird nichts gesagt, es gibt da nicht sowas wie Trigger, was man ja so irgendwie im Kopf hat. Und das ist so ein Kritikpunkt, dass das nicht hinreichend klar wäre, wenn man schon diese Anforderung stellt, man muss diesen regelmäßigen Access-Test, so heißt das im Entwurf, durchführen. Ja, dann gibt es noch ein bisschen im Detail gibt es noch so ein Problem, zum Beispiel, was bei die Entwicklung oder die Wertänderung der Derivate, die ja diesen Posten da ausmachen, ob dann clean oder dirty Fair Values zugrunde gelegt werden, weil ja der Posten pro Portfolio oder pro Risk Mitigation, also der Posten besteht ja möglicherweise aus mehreren Teil-Adjustments, ja nicht mit Laufzeitbeginn des Derivats gebildet wird, sondern später. Und da gibt es ein Fair Value und die Fragen stellt. So, insofern ist das aber, sagen wir mal, ein Punkt, den man tendenziell mal positiv beurteilen würde, jedoch mit den Einschränkungen, wie ich sie jetzt gerade geschildert habe. So, und jetzt tatsächlich so die Frage an euch. Teilt ihr die Gedanken, die Ideen? Wollen wir das so festhalten? Hat jemand noch neue zusätzliche Argumente?
Das ISB ist hier ja wirklich über seinen Schatten gesprungen bei dem Bilanzposten, also überhaupt mit der Aktivierung. Und deswegen ist es tendenziell oder grundsätzlich positiv mit den Einschränkungen, die du sagtest. Wenn die Alternativen G&V oder Eigenkapital sind natürlich schlechter.
Nee, keine weiteren oder noch neuen Gedanken. Würde ich sagen, dann halten wir das mal als Fazit zu diesem Teilthema fest. Gut, dann gehe ich mal weiter. Dann kommen wir zum quasi siebten Abschnitt und auf Frage 7. Es geht um Discontinuation, also die Frage, wann und unter welchen Umständen darf oder muss dieses Risk Mitigation Accounting beendet werden. Also die Regeln im Explorer Draft sind recht eindeutig. Erstens, also eine freiwillige, quasi willkürliche Beendigung gibt's nicht. Sondern eine Beendigung ist dann zwingend erforderlich, wenn sich die Risikomanagement-Strategie ändert. Das heißt, wenn die grundlegende Strategie sich verändert, was und wie und vor allem beispielsweise auch auf Basis welcher Kennzahlen, Cashflow oder Fair-Value-basierten Kennzahlen, die Risikosteuerung stattfindet. Wenn dagegen sogenannte Risikomanagement-Aktivitäten geändert oder angepasst werden, und das sind einfach zum Beispiel konkrete Transaktionen, konkrete Derivateabschlüsse, das ist kein Grund, das Risk Mitigation Accounting zu beenden. Der Hintergrund ist, dass solche Aktivitäten ohnehin regelmäßig stattfinden und das ist das Übliche im Risikomanagement. Deswegen soll das diese Bilanzierungsidee, also das, diese Bilanzierungsvariante nicht quasi beenden oder auflösen. So, das sind die quasi die zwei Grundprinzipien. Und wir haben dann in der Diskussion überlegt, ja, also das klingt erstmal prinzipiell verständlich und prinzipiell auch in Ordnung. Aber gerade diese Abgrenzung, was ist eine Änderung der Strategie und eine Änderung der Aktivitäten, ist nicht so im Detail nicht so eindeutig. Und vor allem wurde argumentiert, es gibt schon Maßnahmen in der Risikosteuerung, die fallen nach dieser Beschreibung in eine Anpassung der Risikomanagementstrategie. Das ist aber trotzdem etwas, was relativ regelmäßig und vor allem auch planhaft passiert. Also absehbar ist. Und deswegen stellt sich die Frage, wo die Grenze tatsächlich dann ist. Also das ist nicht hinreichend klar und das ist der Kritikpunkt, den man dazu dann, den wir dazu aufnehmen sollten, soweit aus den Arbeitsgruppen. Ja, mehr gibt's da gar nicht zu sagen. Deswegen würde ich auch jetzt schon mal schauen, wie ihr dazu steht. Habt ihr neue Gedanken? Nichts weiter. Dann würde ich sagen, halten wir auch das als unser gemeinsames Fazit fest. Ja, dann springe ich mal kurz ein Stück weiter. Ich komme mal auf das Thema und Frage 10, Disclosures. Naja, wie üblich, klar, es gibt immer irgendwie zusätzliche Ideen für Angabepflichten. Und das ist in dem Fall so, wenn ein Unternehmen Risk Mitigation Accounting anwendet, also klar, ist ja alles eine freiwillige Angelegenheit, dann hat das Unternehmen bestimmte Angaben zu machen. Da gibt es dann eine Liste von 5 neuen Ziffern und die stehen dann im Zusammenhang mit der Anwendung des Risk Mitigation Accounting. Auf der anderen Seite, wenn von dem Wahlrecht Risk Mitigation Accounting anzuwenden nicht gebraucht wird, hat das Unternehmen auch bestimmte Angaben zu machen. Natürlich weniger umfassend. So, soweit erstmal diese grundlegende Unterscheidung. So. Ja, wie so oft, bei Angabepflichten sind doch immer alle sehr wachsam und es wurde in der Tat auch kritisiert. Höflich ausgedrückt sagt man, naja, die Angaben, wenn man Risk Mitigation Accounting anwendet, sind nur teilweise sinnvoll, aber da gab es schon den klaren Hinweis, da gibt es einige Angaben, die schon auch mit, sagen wir mal, commercially sensitive sind. Also mit anderen Worten schon, naja, vielleicht eben nicht unbedingt öffentlich gemacht werden sollen und das Prinzip, dass bestimmte Angaben, wenn sie denn dieses Kriterium erfüllen, man sie dann auch weglassen kann. Das ist ja vielleicht, sagen wir mal, schon so eine Art Grundsatz, den es ja oft gibt. Das taucht ja nicht auf. Und deswegen wurde da schon der Punkt gemacht, dass wir darauf hinweisen sollen, also dass gerade, also Sensitivitätsangaben sind beispielsweise in einer Textziffer verlangt, dass das in diese Kategorie fällt und dass man davon dann bitte aber absehen sollte. Oder zumindest diesen Vorbehalt einräumt. Ansonsten wurde noch darauf hingewiesen, dass ohnehin, ja, in IFRS 7 gibt es einen ganz langen Abschnitt zu Risiken aus Finanzinstrumenten. Jede Menge. Und das deckt eigentlich schon so viel ab, dass auch so eine Art Grundkritik. Warum noch mehr, wenn da sowieso schon eine ganze Liste von Angaben zu diesem Themenbereich gemacht wird? Noch kritischer wird es aber bei den Angaben zur Nichtanwendung. Oder bei Nichtanwendung. Weil hier tatsächlich, klare Erkenntnis, alles, was da geschrieben ist, ist praktisch obsolet. Und dann haben wir nach längerer Überlegung gesagt, naja, vielleicht ist aber auch einfach, wenn man da 3, 4 qualitative Aussagen macht, vielleicht ist dem schon Genüge getan. Und dann ist das, was da verlangt wird, falls man nicht Risk Mitigation Accounting anwendet, auch wieder nicht so tragisch. Also kann man ein bisschen positiv, ein bisschen negativ formulieren. Zumindest waren das die Aussagen zu den Angaben bei Nichtanwendung. Also insgesamt Fazit ist, dass die Arbeitsgruppen gesagt haben, also den Angabepflichten bei Anwendung wäre nur dann zuzustimmen, wenn die Angaben ausdrücklich dieses Risk Mitigation Adjustment betreffen. Also das ist akzeptabel, weil das ja etwas Neues ist und Angaben, die irgendwie den Posten erläutern oder quantitativer Art sind, das wäre akzeptabel darüber hinaus, aber geht so weit, beziehungsweise ist eigentlich von dem Kanon an vorhandenen Angabepflichten abgedeckt. Ja, soweit die bisherigen Erkenntnisse.
Ich hätte so ein Déjà-vu am Ende von, als wir bei der Idee, was willst du schon, was war das, was wir ganz am Ende von der Idee noch auf dem Zettel hatten? Ich erinnere mich, bei der Idee war es ja so, wir haben ja Disclosures ein bisschen übersprungen aus Zeiten, weil ja, glaubt es kaum die 3 Stunden gereicht, und dann haben wir ganz am Ende nochmal, habe ich ja das Disclosures nochmal so 2 Minuten aufgerufen und dann kam noch eine Rückmeldung. Und wir lesen ja die Parallelen in den Unterlagen.
Aber ich hab zu dem Thema nichts festgehalten. Ich erinnere mich auch nicht. Vielleicht trotzdem. Leider also, nach meiner Wahrnehmung nicht so markant.
Ich weiß, das war eine Meldung, die es ganz am Ende also Disclosures gab. Aber ich will jetzt nicht tun, man macht mir erstmal.
Merkt gerade, ob wir mal drauf gerade einsteigen. Ich meine, nur ganz kurz, also, kannst du dann sagen, bei 33a finde ich schon ein. Das merkwürdig. Also, wenn die Risk-Management-Aktivitäten eigentlich dafür qualifizieren würden, dass ein Risk-Mitigation-Account anzuwenden, aber man es nicht macht, muss man das dann disclosen. Das finde ich, das ist einfach, na gut, weil keine Micro-Hedge-Note. Das kann ich ja auch Hedges haben, die ich machen könnte. Mache ich. Und ich entscheide mich nicht dazu, würde ich ja nie disclosen, dass ich es nicht mache. Eine Option, die ich nicht anzuwenden, das dann zu disclosen, ist für mich und das ist dann tatsächlich für mich auch so eine mögliche Fehlerquelle. Weil wenn ein Unternehmen tatsächlich sagt, oh, das ist komplex, Cost-Benefit werde ich nie anwenden. Aber theoretisch muss ich mir dann trotzdem Gedanken machen, ob meine Risk-Management-Aktivitäten im Scope sind, nur um dann diese Disclosure zu erfüllen. Das finde ich, das geht über normale Disclosure erstmal noch nicht raus. Das finde ich nicht sinnvoll.
Ich habe aber nicht verstanden, was der User mit der
Form ist. Ja.
Also wenn ich sage, Hedge-Accounting ist weiterhin eine Aushebelung der allgemeinen Ansatz- und Bewertungskriterien, dann kann ich es verstehen, dass ich sage, wenn ich diese Ausnahme bekomme, kann es auch sein, dass ich sozusagen zusätzlich als Preis dafür fahren muss, dass du mir das Disclosure
machst.
Aber zu sagen, ich mache eine Ausnahme von den Ansatz- und Bewertungskriterien, wenn ich die nicht nutze, muss ich trotzdem was sagen, das ist für mich konzeptionell schwierig.
Ja, weil der Nutzer sieht ja, dass der Effekt davon, dass ich es nicht nutze, in der Sinne.
Genau. Also, aber ich habe auch nicht steht in der Basis genau, also klar, ich kann natürlich immer sagen, ja, ist es niemand analysiert.
Ja.
Aber ich habe da den konkreten Kontext nicht so, das mache ich bei anderen auch nicht, weil ich meine, ich könnte ja auch für jeden kommen, wie du gerade gesagt hast, warum mache ich das nicht bei Micro-Hedges?
Ja. Ich will das nicht rechtfertigen, aber weil diese Texte klingt ein bisschen so wie, wenn ich Risk Mitigation nicht anwende, muss ich trotzdem erklären, wie Risk Mitigation im Risikomanagement stattfindet und vor allem auch, wie ich anderweitig darüber berichte. Zum Beispiel, ob ich das durch eine andere Art von Accounting halbwegs passend abbilden kann. Mit anderen Worten, ich muss wirklich einen Grund haben, das nicht anzuwenden und nicht einfach das Wahlrecht nicht auszuüben. So klingt das für mich. Ich meine, man kann den Gedanken dahinter vielleicht daraus rauslesen.
Aber genau, also ich sehe das auch so, das heißt ja, die Denke ist ja dann zu sagen, die neue Regelung ist der Benchmark, obwohl es eigentlich der Ausnahme vom Konzept ist. Und jetzt muss ich mich exkulpieren, wenn ich an diesem Benchmark mich nicht orientiere. Das finde ich auch schwierig.
Ich finde das noch weitergehen. Ich würde auch sagen, dass ein Unternehmen, was da nicht da reinfällt, erklären muss, warum es da nicht reinfällt. Ja, also
Davor müsste doch Ihr Prüfmethodisch reinfallen.
Ja.
Jetzt warten, das ist ja nur, weil das keine Wahl.
Ja, genau.
Wahrscheinlich wird die wahrscheinlich sogar
genau, also.
Bankartig.
Du bist ja grundsätzlich mit jeder Form, was die Form leistet.
Die hat ja ein Limit. Unwesentliches, aber vorhandenes Preisänderungsrisiko.
Aber je nachdem, was deine Forderungszeiträume sind, hast du ja schon auch ein zinsänderndes Risiko aus dem Cashflow, den du unfinanziell bist, was nicht manchmal
hinkommt. Konzeptionell ist in jeder Forderung ein Preisänderungsrisiko drin. Also, wenn das nicht eingedämmt ist, dann kann das die richtigen allgemeinen Angaben überführen und sagen, Zinspreisrisiko, wie ist das, woher kommen die, wie steuere ich das, wenn ich es im Allgemeinen teilen möchte.
Das würde ich eigentlich weniger für Sie sehen, wenn wir uns jetzt in Deutschland spezifisch an der EU sieht man es natürlich auch ein bisschen im Lagebericht. Ne? Also ich glaube, sind solche Angaben besser verortet. Das ist natürlich die alte Krankheit vom ISB, die eigentlich viele von diesen typischen Lageberichtsinformationen jetzt sind, sieht man bei mir, das sind ja auch ganz gut eigentlich die anderen Regeln.
Ja.
Ich glaube, bei uns ist der Bedarf für diese Einwanderung, das finde ich auch nicht so.
Ja, also das finde ich gute Gedanken, weil sie tatsächlich das Ganze nochmal bestärken oder auch vor allem detaillierter untermauern. Habt ihr weitere Gedanken noch zu diesem Thema? Keine. Okay, dann kommen wir eigentlich schon zu dem, was ich mal so ein bisschen als, ich sag mal, das Übergreifende. Wir haben jetzt noch ein paar Vorschläge zu Transition, Effective Date und IAS 39 außer Kraftsetzung. Ich weiß, wir haben das eigentlich schon am Anfang mal prinzipiell besprochen, weil das, wie gesagt, so schon übergreifend und sehr fundamental ist. Aber ich würde noch mal kurz wiedergeben, also zunächst mal Effective Date, also der sozusagen Erstanwendungsdatum wird erstmal nicht vorgeschlagen. Und das hat natürlich auch den Grund, dass zum einen, es geht um Wahlrecht, da kann man kein verpflichtendes Erstanwendungsdatum festlegen. Zum anderen wird aber auch gesagt, es soll die Möglichkeit geben, sofort nach Finalisierung dieser Regelungen freiwillig anzuwenden oder also zumindest ab der nächsten Periode nach der Veröffentlichung oder Finalisierung. So. Und damit einher geht aber auch die Idee, dass ja IAS 39 außer Kraft gesetzt wird. Und IAS 39 umfasst nur noch das Kapitel Hedge Accounting und wir nennen das dann einfach mal die alten Hedge Accounting Regeln. Die darf man ja ohnehin als Wahlrecht anwenden, aber eben auch wahlweise entweder IFRS 9 Hedge Accounting oder IAS 39 Hedge Accounting. Und die alten IAS 39 Hedge Accounting würden dann aufgehoben. So, und dafür wäre dann natürlich schon ein Effective Date nötig. Also der Tag, an dem dann IAS 39 außer Kraft tritt. So, und der ISB fragt hier nochmal konkret, ob nach Hinweisen, wie viel Vorlaufzeit man ungefähr bräuchte. Also, ich sage mal einfach einen Vorschlag, wann denn? Ja, 2, 3, 5 Jahre so ungefähr. Aber wie gesagt, Datum wird nicht genannt. So, dann zu den Übergangsvorschriften. Also Übergangsvorschriften bedeutet, wenn man Risk Mitigation Accounting anwendet, dann folgendes. Dann werden natürlich alle IAS 39 Hedge-Beziehungen zwingend aufgelöst. Und zwar ab dem ersten Tag. Selbst wenn IAS 39 formell noch 3 Jahre in Kraft wäre. Außerdem darf man freiwillig IFRS 9 Hedge-Accounting auflösen. Das hängt damit zusammen, dass ja quasi Risk Mitigation Accounting so eine Art Ersatz ist und die Auflösung betrifft auch nur genau jene Transaktionen, die dann im Risk Mitigation Accounting in den Portfolios enthalten sind. Und dann gibt es noch eine dritte Übergangsregelung, nämlich dass die freiwillige Fair Value P&L Option, also die Option freiwillig Fair Value P&L in der Bilanz zu bewerten, die darf punktuell, nämlich für die betroffenen Posten bzw. Transaktionen widerrufen werden. Also die Option, wie sie ausgeübt ist, wird dann quasi zurückgedreht. So, das sind die wesentlichen 3 Übergangsvorschriften. So, jetzt ist in der Diskussion, erstmal war ganz klar, also wer Risk Mitigation Accounting braucht und anwenden kann und möchte, sollte das sofort dürfen. Insofern der Vorschlag in Ordnung. Die zweite Idee, dass man IS-39 aufhebt, klingt natürlich so methodisch, konzeptionell schon irgendwie gut. Ansonsten ist natürlich, die viele Bilanzierungsmöglichkeiten sind immer willkommen, aber irgendwie wird das natürlich auch ein Tick zu komplex. Aber andererseits, und gerade nach dem jetzigen Meinungsbild, ist ja, wie ich glaube ich letzte Mal hinreichend verdeutlicht habe, ist fast kein Unternehmen, selbst in der Bankenbranche, überzeugt, dass das irgendwie so vielen nützt. Und wenn man eine Bilanzierungsvariante hat, die keiner anwenden kann und dafür eine andere aufhebt, die tatsächlich noch angewendet wird, dann ist das ein Riesennachteil. Und unter dem Gesichtspunkt hat die Arbeitsgruppe gesagt, nee, dann ist IS-39 auflösen natürlich ein Riesenproblem. Und deswegen war auch das Fazit dann auch so wirklich, also wenn nicht gerade noch wesentliche Änderungen an diesem RMA-Modell vorgenommen wird, so dass das viel mehr Unternehmen, also vielleicht auch Nichtbanken nützt, wäre die IS-39-Aufhebung abzulehnen. Gut, und dann noch zu der letzten Frage, ob was mit Stichtag oder so ist. Also es wurde schon gesagt, also vom Hedge Accounting auf Risk Mitigation übergehen, wenn es überhaupt gelingt, dann das ist schon kompliziert und komplex, das dauert eine Weile und deswegen, ich glaube, es wird mal so die Zahl von 3 bis 4 Jahren Minimum in den Raum gestellt, was ja auch aus ISB-Sicht immer der Zeitraum ist, wenn man einen großen Standard verabschiedet, den man dann üblicherweise gewährt und nicht nur die 12 Monate für ein Mini-Amendment. Ja, das waren so die Kernaussagen. Okay, ja, wie steht ihr dazu?
Teile ich alle die Sichtweisen. Also natürlich, freiwillige Anwendung ist immer nett, vorzeitig oder frühzeitig. Allerdings glaube ich nicht, dass das viele überhaupt schaffen werden, theoretisch, weil, wie du am Ende sagtest, das große Projekte werden, wo wir über Jahre sprechen. IS-39 Abschaffung macht ja nur Sinn, wenn die jetzige Variante besser ist und der ganzen Diskussion, die wir geführt haben, steht da hinterher ein großes Fragezeichen. Was wir dann am Ende sagtest, wie Punkte, wie Fair Value Option punktuell dann nochmal zu öffnen, klar, das ist natürlich dringend notwendig. Ja, teile ich das alles. Wohl wissen natürlich IS-39 Abschaffung, das ist das Ziel des ISB, loszuwerden, inklusive des Carve-Outs. Aber mit der Variante, die da jetzt auf dem Tisch liegt, ist halt die entscheidende Frage, ob es besser ist. RMA, das sieht ja momentan nicht so aus.
Die Frage aus, ist das der Kundenstamm sozusagen, den ich da habe?
Ja.
Und wie gesagt, man merkt schon auch, dass sich so ein Self-Fulfilling Prophecy-Markt generiert, dass man davon ausgeht, dass die Algorithmen doch nicht abgeschafft werden. Und selbst wenn man sie IFRS 9 importieren würde, würde das die unnatürliche Herausforderung stellen, man müsste ja hinter den KV-Nachkarten haben, sozusagen, an der ja noch ein Legaltext das mal einfließen würde. Aber wie gesagt, man muss natürlich ein Fragezeichen schon mal dahinter setzen, wenn jetzt die Forderungen immer lauter werden nach, wir wollen auch weiter Portfolio-Verwendungen haben. Wir wollen auch den KV weiter benutzen können. Ich weiß auch gar nicht, wie der KV, wenn ich jetzt sage, Mikro-Hedging-Regeln, wenn ich jetzt was, die jetzt nicht etwas neu dafür, ob ich da auch einen KV auch empfehle, dann ist ja nicht nur für das Portfolio-Hedging grundsätzlich da. Das wird aber am meisten genutzt. Dann muss man natürlich auch fragen, ist das Zielverfehl, weil auch im Ausland, da weiß ich jetzt nicht, wie euer Überblick ist, aber so richtig Zug bekommt das Thema im Ausland auch nicht. Also jetzt mal die Uhr aus, also außerhalb der EU, sozusagen. Auslandssprecher als Europäer. Da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass alle drauf gewartet haben. Also man hört manchmal aus Japan ein bisschen was. Aber richtig, dass jetzt ein Ausland gesagt wird, das ist das, auf was wir gewartet haben. Das vernehme ich jetzt gar auch in unserem Netzwerk nicht. Also teilweise wird es sogar so dargestellt, als wäre das ein reines europäisches Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, selbst in der Politik manchmal so ein Kühlmaske machen. Ja. Scheiße,
das Hotel geschossen. Ja. Die machen das vielleicht so, dass es irgendwie bestehende Hedge-Accounting-Vorschriften
reicht. Das ist ja auch ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir sehen, wir laufen ja an den Nacken. Ja, und jetzt kommt dann halt irgendwie der Heizbringer der Rechnungslegung und man bringt eine Lösung. Ja, das ist im Prinzip das, die Herausforderung, die ich habe.
Aus der EU-Sicht muss man aufstellen, du kannst es ja eigentlich nur endorsen, wenn es dem European Public Good zuträglich ist. Wenn das Modell nicht nachweislich zu einer Verbesserung führt, dann hast du ja eigentlich nur Gerüchte.
Also wie gesagt, ich würde immer sagen, wir schaffen ein anderes Modell ab. Weil wenn ich sage, ich gebe es nur on top, ist es relativ einfach mit dem European Public Good. Weil wenn es keiner nutzt, dann tut es auch nicht weh. Und vielleicht nutzen es ja zwei, dann ist es ja schon mal inkrementell vorteilhaft. Aber
ja, wenn dann nicht Comparability mehr.
Ja, ja. Aber das ist natürlich die Abwägung dagegen. Aber ich weiß ja, also, wie die dann so ticken, weil solche
Sachen.
Aber wenn ich natürlich das andere Modell abschaffe, brauchst du natürlich auch einen starken Case dafür, dass es besser ist. Vielleicht auch noch Jurisdiktionen, die dann noch stärker involviert sind in der politischen Bildung. Ich glaube, das bin ich. Muss man natürlich auch hier irgendwie sagen, was, das ist ja sozusagen was für ein Coverletter, diese Generalaussage dazu.
Ja. Also vielleicht ein paar noch dazu, das führt zu jetzt nicht, also jetzt unbedingt in Deutschland nicht so, weil man jetzt schon, glaube ich, europäische Versicherer, aber den Portfolio-Edge, auszusetzen und zu lassen. Und für die ist dann natürlich, die sind dann natürlich nur die Kniffen, weil das ist geschrieben, auch wenn jetzt auch die Banken, kann ich nicht anwenden. Aber die sind dann natürlich, die stehen dann ohne etwas nach. Also die verlieren, dann würden da die erstmal das Ding. Erstmal das Catching verlieren, hinten aber dafür können wir jetzt nicht wieder. Und da können wir natürlich schon sagen, dass es nicht vom Lucid Carrier gehen wird.
Also in der Idee fand ich interessant, die Österreicher wirkten eigentlich noch skeptischer als wir. Und noch deutlicher.
Ja, stimmt. Erstaunlich klar und knackig.
Ja, ja.
Ja, gut. Also auch das halten wir mal zusätzlich fest. Aber insgesamt ist damit auch, dass die bisherigen Aussagen sind damit ja auf jeden Fall bestätigt und untermauert. Würde ich sagen, auch in diesem ganz fundamentalen Punkt haben wir damit ein ziemlich einheitliches Meinungsbild. Ja, also wir haben damit die einzelnen Punkte jetzt kurz und bündig besprochen. Ich würde gerne noch zwei, drei Gedanken quasi als Abrundung, so eine Art Zusammenfassung äußern. Und das führt uns auch noch mal kurz zu der Überlegung, wie die Stellungnahme inhaltlich und auch zeitlich jetzt dann besprochen oder vorbereitet und besprochen wird. Also zunächst will ich noch mal wiederholen, ich glaube, das hatte ich letzte Mal schon angedeutet. Also es gibt schon aus den zwei, ich nenne es mal die zwei Kernbranchen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, einerseits die Banken in der einen Arbeitsgruppe, die Versicherer der anderen, ganz klare, markante Aussagen. Und das ist in einem Satz gesagt, also aus Sicht der Banken ist das RMA-Modell ohne nennenswerte Nachbesserung halt nicht anwendbar oder so gut wie nicht anwendbar und dann die entsprechenden Kritikpunkte natürlich dazu. Und die Versicherer haben gesagt, also es ist prinzipiell erstmal der Use Case. Ich sag mal Stichwort Accounting Mismatch ist gar nicht mal so groß. So. Und selbst für die wenigen Use Cases, die es vielleicht gibt, wäre dann so, also das Modell kann man ja nicht gebrauchen auf gut Deutsch. Aber diese ISB-Überlegung, was wäre denn, wenn Versicherungsverträge in die Portfolien reinkommen? Dann die klare Aussage, das ist quasi notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung. Das reicht noch lange nicht. Und auch dazu gibt es ja konkrete Argumente, warum nicht. Soweit mal das Fazit in Kurzform. Und dann haben beide Arbeitsgruppen auch gesagt, wir sollten, ursprünglich hatte man sich überlegt, so vorsichtig höflich formulieren, dann sind wir immer mehr zu der Meinung gekommen, wir sollten einfach Kritik klar und sachlich benennen und damit unterscheiden, was kritisch ist, also quasi unanwendbar und was hingegen eher unklar ist und vielleicht wirklich durch Klarheiten oder durch zusätzliche Erläuterung ergänzt werden kann. Und das habe ich jetzt auch nach der Diskussion hier in eurem Kreis, habe ich das dann auch jeweils so festgehalten, was ist tatsächlich Kritik im Sinne von nicht anwendbar und was ist eher bitte um Klarstellung. Das würde ich dann auch in der Stellungnahme entsprechend immer so differenzieren. Darum hatte die Arbeitsgruppe auch gebeten oder das angeregt. So, und jetzt der letzte Punkt, da geht es tatsächlich jetzt um das weitere Vorgehen. Also die Arbeitsgruppe hatte angeboten, beide Arbeitsgruppen hatten angeboten, gerne auch bei konkreten Formulierungen, also sprich jetzt in der frühen Entwurfsphase mitzuwirken. Und ich glaube, ich hatte auch so vernommen, dass ihr da gar nicht mal abgeneigt wart. Es war auch noch so, dass der ISB in der Outreach-Veranstaltung zweimal deutlich gesagt hat, also sie sind natürlich für Kritik offen oder so, aber bitte unbedingt begründen. Wirklich auch konkret. Und das ist natürlich ein Punkt. Ich denke mal, dass gerade wenn jetzt auch die Experten in den Arbeitsgruppen dann auch die Argumentation mitformulieren können, das ist wahrscheinlich einfach nützlich. Und deswegen will ich nur noch mal ausdrücklich fragen, ob ihr was dagegen habt, wenn wir das so handhaben, dass, ich sag mal, ein Vorabentwurf an die Arbeitsgruppen geht. Dann bekomme ich von dort wirklich teilweise ja auch hoffentlich präzisere Formulierungen zurück. Und das mit der Fassung gehe ich dann wieder auf euch zu.
Finde ich sehr sinnvoll, ja. Die Kollegen sind ja noch tiefer drin mit Themen.
Okay, dann können wir den Schritt auf jeden Fall so gehen. Und ansonsten, naja, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, also wir haben jetzt die nächste Fachausschusssitzung am 9. oder 10. Juli. Bis dahin wäre nicht viel, aber ausreichend Zeit, um Stellungnahmeentwurf vorzubereiten. Und den würde ich dann, ja, wie üblich, so eine Woche vorher zur Verfügung stellen, dass ihr eine Chance habt, den zu sehen. Und es ist natürlich wie immer Ziel, dass wir in der Sitzung zumindest im Wesentlichen darüber beschließen. Und wir haben aber dann theoretisch noch, wenn wir uns an den 31. Juli halten wollen, noch 3 Wochen Zeit danach einfach, wenn es im Detail noch um Formulierung geht, das kann man dann natürlich auch noch per Umlauf machen. Also das ist der Zeitplan, den ich jetzt vorschlage. Gibt es da noch andere Wünsche oder vielleicht auch du, Sven, ist aus deiner Sicht irgendwas noch zu bedenken?
So, das hat man so, glaube ich, wunderbar. Nur ein Aspekt, wo ich noch mal kurz erwähnen kann, auch in der Erinnerung auch, ist die Wechselwirkung mit dem Feed-Testing. Und da kam auch in der Idee nochmal so ein bisschen die Frage, von den großen Banken auch eine Rückmeldung, weil hier auch sozusagen Lustzeit, Kapazitäten, Ressourcen haben, das sozusagen hier mal in der Spieltheorie schon mal durchzuführen. Und wie das dann eigentlich in Anführungszeichen bei kleineren Banken aussehen würde. Ja. Und dann hatten wir jetzt besonders, es ist halt so in unserem Umfeld, dass nun dürfen wir nicht vergessen, ein Großteil der Banken halt HGB macht. Ja, also in der Fläche, der Großteil ist halt HGB und wir Verästler sind halt in der Minderheit. Es gibt natürlich noch ein paar, so auch nicht sagen, aber es wird noch nicht, die wir jetzt sozusagen im direkten Wirkungsbereich jetzt von der AG oder so haben, aber natürlich jetzt nicht so in der Breite. Das ist natürlich auch die Frage, was ist denn so die Hemmschwelle? Naja, wenn jemand jetzt vielleicht nicht so die Kapazitäten und Ressourcen hat, für den ist halt gerade dieses Projekt halt schon ein ziemlich großer Schritt, das mal so, ich sag mal, nur so aus Jungs und Dollar rein, das mal einzuführen und zu testen, weil das ja schon mal ein bisschen Aufwand ist, auch was Datenumlage angeht, Systemsatz und so, das ist ja nicht so, man braucht auch wohl Hüfte zu machen, das sind ja die Augenbrunzeit, warum die da vielleicht auch eher zögerliches Feedback bekommen, das ist ja jetzt keine deutsche Besonderheit, das ist halt von anderen Ländern sehr, sehr ähnlich. Wir hätten dann immer überlegt, okay, was kann man noch machen, was könnte man jetzt, wie könnte man es irgendwie noch ein Stück weit unterfüttern, wir haben uns unlängst mal wieder mit den Vertretern vom FÖB zum Beispiel getroffen, wo wir gesagt haben, okay, da gibt es noch ein paar Banken, die auch IFRS machen, irgendwie 7, glaube ich. Auf jeden Fall eine einstellige Zahl, wo wir auch angeboten haben, da können wir gerne auch nochmal vorstellig werden, wenn es da irgendwie einen Kreis gibt und so ein bisschen natürlich das Thema mal vorstellen und so ein Zauling machen, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass da jemand im Umschlag und sagt, ich beteilige mich jetzt hier an so einer Free-Test-Idee. Also das wäre nochmal so ein bisschen als Ergänzung jetzt aus der Idee oder auch jetzt im Nachgang, was eben, und deswegen komme ich auf den Zeitplan, auch was eben auch dazu führt zu sagen, okay, das hat jetzt aus unserer Sicht eben keinen positiven oder negativen Einfluss auf diesen Zeitplan. Ne? Also wir sehen im Moment noch nicht, dass wir jetzt da was draus gewinnen, wenn das bis November liegen bleibt. Und umgekehrt mag es vielleicht, also für andere, wenn wir jetzt, sagen wir mal, relativ früh in der Kommentierung da schon mal so ein Footprint hinterlegen, vielleicht auch nochmal sinnvoll da auf den reaktionellen Prozess rauszukitzeln. Wir hatten ja auch überlegt, so nach dem Motto, wenn wir das Ding abschicken, so nach dem Motto, gäbe es vielleicht eine Art von Revisionsschleife, dass uns irgendwelche spielenden Erkenntnisse zum Beispiel aus dem Speedtesting oder so noch weiterbringen würden. Aber das müssen wir dann mal sehen. Im Moment sehe ich das noch nicht so. Insofern glaube ich auch, lange Rede kurzer Sinn, dass wir bei den Fahrplänen, wenn wir jetzt hatten, bis Juli bleiben.
Also ich würde noch kurz erwähnen, aber es steht im Zeitplan ja auch drin, so eine Art Recap, also einmal Roundup oder wie auch immer, hat mit der AG Versicherung hatten wir ja schon und mit den Bankern kommt es noch kommende Woche. Das heißt zwar nicht, dass ich da mit größeren Neuigkeiten rechne, aber zumindest wird den dann, also will ich dann nochmal mir abholen, ob das aus deren Sicht tatsächlich auch der Meinungsendstand ist. Ich denke, und so haben das auch beide Arbeitsgruppen gesagt, wir können natürlich in der Stellungnahme so eine Formulierung machen, dass also das Übliche, natürlich laufen Feldtests und soweit wir wissen, in großen Banken ja, und ansonsten ist uns das ja nicht bekannt. Und ich glaube, Patrick hat auch nochmal erwähnt, Versicherer selbst, die Großen machen keinen. Und in die Banker, die einen solchen machen, haben in der Arbeitsgruppe schon signalisiert, also es gibt schon deutliche Erkenntnisse. Jetzt nicht so, dass man noch 3 Monate warten muss, bis man irgendwas aus den Feldtests ableiten kann. Und so einen Hinweis kann man ja geben. Und die konkreten Ergebnisse, was auch immer in Feldtests rauskommt, das kriegen wir ja nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das wird möglicherweise teilen, dass die Banken mit dem ISB direkt, die setzen sich zusammen und legen da auf Zahlenwerke oder so vor. Ich denke mal, vielleicht so ein Hinweis, Feldtests laufen und sind auch in der Meinungsbildung eingeflossen. Das sollten wir formulieren. Und darüber hinaus sind dann die anderen, die gefragt, die Feldtests selbst, glaube ich.
Wenn du mit dem FÖB gesprochen hast, den Bankenverband treffen wir uns am 8. Juli. Das ist ein gutes Timing, weil es ja ein oder zwei Tage vor unserer nächsten Sitzung. Das heißt, wenn es da irgendwelche neue Erkenntnisse oder überraschende Erkenntnisse geben würde, was ich nicht glaube, auch gerade von anderen Banken als diejenigen, die dabei sind bei uns in der Unterarbeitsgruppe, kann ich die gerne einfließen lassen. Und aus der dritten Bankensäule ist ja eh nur in Anführungsstrichen die DZ-Bank betroffen, die auch mit in der Unterarbeitsgruppe dabei ist. Von daher hätten wir alle drei Bankensäulen sowieso abgedeckt. Aber ich bin da komplett bei dir, dass eine kleinere IFRS-bilanzierende Bank sich so intensiv damit beschäftigt und dann zu anderen Ergebnissen kommen würde als die beteiligten Banken. Das glaube ich nicht. Aber wir würden es damit abdecken.
Gut. So, ich finde, wir haben alles besprochen, was heute wichtig war.